Hallo Marc.
Hi Carrie.
Na, war gut die Folge, ne? Wen hatten wir denn heute am Start?
Wir haben einen Formel-2-Meister am Start gehabt.
Krass, ne? Ich glaube, das wissen ganz viele Fans gar nicht über ihn.
Das wusste ich bis eben auch noch nicht. Und wir haben eine witzige Story angehört, die uns oben am Nürburgring passiert ist. Aber das hören wir später.
Ja, also wir haben einige interessante Dinge über den GT-Star Mirko Bortolotti erfahren. Und ja, wir wollen noch gar nicht viel weiterreden, weil die Folge ist sehr lang. Hört es euch an. Ich glaube, wir werden euch nicht enttäuschen. Viel Spaß beim Hören.
Ja, genau. Viel Spaß und hört rein.
Radio Check, 1, 2, 3. Marc, kannst du mich hören?
Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortitz.
Wir sind wieder da, Folge 4. Heute haben wir zum dritten Mal einen Gast aus dem Motorsport bei uns, und zwar einen Rennfahrer. Diesmal haben wir einen richtigen Überflieger bei uns. Mehr wird er uns gleich selbst erzählen, denn er hat eine richtig beeindruckende Karriere bisher hingelegt. Aber der Marc hat euch noch was zu erzählen, denn wir haben wieder einiges an Erfolgen kassiert die letzten Tage.
Ja, das stimmt. Wie wir schon gehört haben, gab es ja wieder, also gab es einen Wikipedia-Eintrag für Dennis Marshall. Und jetzt hat jemand uns einen Screenshot geschickt, wo er noch was hinzugefügt hat. Ich zitiere: Am 13. Dezember 2020 wurde Dennis Marshall zu dem Weltstar, als er mit seinem guten Kumpel Tim Zimmermann beim Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortitz zu Gast war. Ich würde behaupten, der
Ja.
Wikipedia-Eintrag ist damit fertig.
Nicht schlecht.
Leider geil. Ich stehe morgen auf.
Okay, ja, da hat sich unser Gast ja schon zu Wort gemeldet. Also, ja, wir haben heute Mirko Bortolotti bei uns. Hallo Mirko.
Servus, Hallo Mirko. everyone. Wie geht's euch?
Sehr gut.
Gut. Und selbst?
Mir geht's gut, danke.
Sehr schön.
Schön dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin zu
Sehr
Hause.
gerne.
In Wien?
Yes. Aktuell, ja.
Und wie
Muss
merkst du
halt.
da Corona?
Wie bitte?
Wie merkst du Corona in Wien?
Ja.
Dürft ihr dann was machen?
Ja, aktuell geht noch was, aber es ist schon ziemlich alles geschlossen und ja, normal ist was anderes. Aber das
Ja.
ist, glaube ich, woanders, ist, glaube ich, überall so von dem her.
Genau wie überall im Moment. Aber ja, wir machen das Beste draus, deswegen bist du ja heute bei uns.
Genau, freut mich sehr. Bin mal gespannt hier, wie das läuft.
Ja, wird interessant. Also, wie wir schon gehört haben, du bist Rennfahrer und ja, sicherlich einer der erfolgreichsten GT-Fahrer, die es überhaupt gibt. Aber wie hast du denn angefangen im Motorsport? Seit wann bist du aktiv?
Ich habe mit Kartfahren begonnen, ziemlich jung. Ich war 4, 4,5 Jahre, als ich das erste Mal in einem Go-Kart gesessen bin. Und bin ziemlich lange Kart gefahren, national, international. Und dann kam irgendwann mal der Schritt in den Formelsport. Und ja, für mich persönlich damals, ich war so 15 Jahre alt. Ja, ich habe mich eigentlich im Kartsport sehr wohl gefühlt. Und ja, wenn man da einfach in dieser Welt drin ist, dann will man eigentlich gar nicht zurecht, oder man träumt nicht direkt vom Formelsport, weil einfach das Kartfahren richtig viel Spaß macht und sehr competitive ist und man kennt alle Jungs mit denen und Mädels, mit denen man fährt
Das
und
stimmt.
hat ziemlich viel Spaß, ne? Und deswegen, aber am Ende des Tages, wie überall im Motorsport, wenn es dann um wichtige Dinge geht, wenn die Meisterschaften immer wichtiger werden, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft eventuell und so weiter, wird es irgendwann mal sehr politisch und das sieht man dann gar nicht, weil man so sehr in das Kartfahren an sich verliebt ist und dann konzentriert man sich eigentlich nur auf das. Aber ja, ich glaube, die Leute in meinem Umfeld, die haben das erkannt und ja, haben mich dann mehr oder weniger ein bisschen dazu angeschoben, es zu versuchen im Formelsport. Und am Ende des Tages muss ich sagen, war es die richtige Entscheidung, dann den Move zu machen und anfangen, Autos, echte Rennautos zu fahren. Und den nächsten Schritt zu gehen.
Okay, interessant. Das heißt, du hast mit dann nach dem Kartfahren bist du in den Formelsport gegangen. Und ich meine, ihr da kennt den GT-Fahrer Mirko Bortolotti, weil du ja da wirklich schon ordentlich was erreicht hast. Aber was glaube ich, die wenigsten wissen, was du eigentlich alles schon im Formelsport gemacht hast und wie weit du dort gekommen bist. Erzähl mal, wie das Ganze ja so seinen Lauf nahm.
Grundsätzlich war mein Ziel eigentlich immer Formelsport zu machen. Dann ab dem Moment, wo ich dann ein bisschen Fuß fassen konnte und die eine oder andere Gelegenheit bekommen habe, da zu starten. Was ich dazu sagen muss, ist, dass ich damals eigentlich nicht die großen finanziellen Möglichkeiten hatte, den GT-Sport mir so zu gestalten, wie ein normaler oder toller, idealer, sagen wir mal so, Karriereweg aussieht, sondern ich musste halt einfach versuchen, mit den Mitteln, die wir hatten, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, das, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich jedes Jahr beweisen musste, was ich konnte, um eben im darauf folgenden Jahr wieder ein Cockpit zu bekommen, wieder weiterfahren zu können. Ansonsten wäre die Geschichte so schnell wieder erledigt gewesen, wie sie eben begonnen hat. Und das war für mich einfach eine große Motivation. Das hat mich sehr, es war nicht einfach, weil es prägt dich auch ein bisschen. Du stehst ziemlich früh in deinem Leben unter Druck, weil du eben natürlich auch performen willst.
Ja.
Wir wissen aber alle, wie weit das manchmal entfernt sein kann, das Wollen und das Umsetzen, ja. Vor allem im jungen Alter, wenn man wenig Erfahrung hat und man mehr oder weniger nur einen Shot hat. Und ich glaube, ja, das war einfach eine Phase in meinem Leben, wo ich sehr viel gelernt habe für den Rest meiner Karriere. Und ich hatte am Ende zum Glück irgendwie geschafft, mit Erfolgen, Resultaten, Leistungen auf mich zu zeigen und konnte mir dann Jahr für Jahr das nächste Cockpit erarbeiten und am Ende des Tages dann dort landen, wo ich jetzt aktuell bin, nämlich als Profi, Rennfahrer, Werksfahrer, und um das eben jetzt machen zu können und das Hobby in einen Vollzeitberuf quasi umwandeln zu können. Deswegen glaube ich, ja, das war definitiv eine wichtige Zeit, weil ja, für mich war es nicht genug, gut zu sein. Ich musste gut sein, aber ich musste auch besser sein als die anderen, um mir diesen Weg zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist etwas, das mich geprägt hat, das mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin, und auf das bin ich sehr stolz.
Also ich glaube, das wissen relativ wenige, aber was genau hast du eigentlich im Formelsport schon erreicht? Weil ich glaube, das ist wirklich schon krass. Also
ja, im Formelsport, ich habe mal klein angefangen. Mit 16 Jahren habe ich eine Sichtung gewonnen für die italienische Föderation, wo aus 15 oder 16 Fahrern zwei Fahrern ausgewählt wurden für eine volle Saison in der Formula Azzurra damals. Das ist die aktuelle Formel 4. Mhm. Und ich konnte die Sichtung gewinnen, somit konnte ich den Drive bekommen und wurde dann im ersten Jahr Vizemeister, punktegleich mit dem Sieger. Leider hatte ich einen Sieg oder zwei Siege weniger, deswegen wurde ich nicht Meister. Die ersten drei aus dieser Serie bekamen dann eine Förderung für die italienische Formel 3. So kam ich in die Formel 3, konnte dann dort bester Rookie werden im ersten Jahr, und das ermöglichte mir dann im darauf folgenden Jahr nochmal an den Start zu gehen und konnte dann eben 2008 den italienischen Formel 3 Titel holen. Und für die ersten drei in dem Jahr gab es dann den Formel 1 Test bei Ferrari. Also perfektes Timing. Aber natürlich, ja, Formel 1 Test zu bekommen ist eine Sache, aber dann gut zu performen ist eine andere. Glücklicherweise konnte ich das, weil das war natürlich etwas, was meine Karriere definitiv verändert hat, mir die Möglichkeit gegeben hat, in einem professionellen Umfeld zu landen und international in den Start zu gehen. Ferrari hatte zu dem Zeitpunkt, also zurück zu der Story, ich konnte im Jahr 2008 bei dem Test bei Ferrari die schnellste Rundenzeit fahren, die in dem Jahr mit dem F 2008 in Fiorano gefahren wurde, Das war quasi inoffizieller Rundenrekord für den F2008 und das war eine große Story. Weltweit, ich war überall auf den Motorsportzeitschriften zu sehen und so weiter. Also es war für mich wie einfach von 0 auf 100. Zuerst kennte ich kaum wer und dann auf einmal redet die ganze Welt über dich. 18-Jähriger macht Rundenrekord für Ferrari in Fiorano. Krass. War eine große Story. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat sich das niemand erwartet. Ich selbst nicht, Ferrari auch nicht, weil die damals ja, wie wir alle wissen, eine Philosophie hatten, wo man einfach hingeht, auf den Markt geht, sich den besten Fahrer holt, den bezahlt und ins Team holt und versucht, Weltmeisterschaften zu gewinnen. Und einfach nicht auf die Jugendarbeit. Das war damals nicht relevant für Ferrari. Da haben die nicht dran geglaubt oder hatten einfach keine Struktur dafür. Und deswegen kam alles von 0 auf 100, sowohl für mich als auch für das Werk selbst. Und am Ende konnten sie mir eigentlich nichts anbieten, weil sie keine Struktur hatten. Aber es hat keine 2 Tage gedauert, bis das Telefon klingelte und Red Bull dran war. Dr. Helmut Marko wollte mich ins Red Bull Junior Team und somit konnte ich dann den nächsten Karriereschritt quasi gehen. Es war ein sehr positiver in der Formel 2 damals. Erstes Jahr international, konnte gleich mal Siege holen, war natürlich unerfahren, habe den ein oder anderen Fehler gemacht, ein paar Punkte weggeschmissen. Am Ende des Tages wurde ich Vierter in der Meisterschaft. War eine sehr, sehr positive Zeit. So konnte ich dann wieder Formel 1 testen, weil mich Red Bull dann zu dem Young Driver Test geschickt hat für Toro Rosso. Mhm. Damals gab es eben Testverbote, deswegen konnten die Formel 1 Teams eigentlich nur mit den Junioren testen. Und diese Tests waren halt natürlich mehr oder weniger voll für das Team, einfach 100%ige Testarbeit, um das Auto für das darauf folgende Jahr zu entwickeln. Also es war nicht nur ein Test, wo man sich präsentieren kann oder einfach nur auf Rundenzeitjagd geht, sondern man muss halt einfach natürlich auch für das Team arbeiten. Was aber für mich eben, jede Erfahrung war für mich sehr wichtig und hat mich eben zu dem jetzt gebracht, wo ich jetzt schlussendlich bin und zu dem gemacht, der ich heute bin, mir die Möglichkeit eben gibt, so gut wie möglich oder so gut wie es geht zu performen. Und deswegen kann ich nur sagen, war alles sehr positiv.
Wahnsinn, ja. Und ich meine, du hast auch die Formel 2 Meisterschaft gewonnen, ne?
Ja, genau. 2011 wurde ich dann Formel 2 Meister und konnte dann nochmal testen gehen mit Williams, weil der Meister aus der Formel 2 dann einen Williams-Test bekommen hat. Den Test habe ich dann in Abu Dhabi gemacht, zusammen mit Valtteri Bottas, der damals zu dem Zeitpunkt Entwicklungsfahrer, halt Reservefahrer war für Williams, von dem her auch eine sehr tolle Erfahrung gewesen.
Not bad.
Schon krass.
Warum bist du dann von Formelsport in den GT-Sport gewechselt? Also was war da der Grund?
Ja, weil am Ende des Jahres 2011 mit den ganzen Erfahrungen und den Erfolgen, die ich auch feiern konnte, war mir klar, entweder ich habe jetzt mehr oder weniger genug zeigen können, beweisen können, dass ich das Zeug habe, Profi-Rennfahrer zu sein, unterzukommen, oder es macht für mich keinen Sinn mehr, mehr oder weniger mein Leben, mein Privatleben oder grundsätzlich mein Arbeitsleben zu kompromittieren, nur um mein Hobby nachzugehen und Spaß zu haben. Ja? Mhm. Am Ende des Tages müssen wir ja alle von irgendwas auch leben und unser Leben aufbauen. Und deswegen gab es für mich dann einfach den Cut und gesagt, ich will jetzt nicht mehr quasi von meinen Sponsoren abhängen, sondern ich will eine Situation finden, wo ich Profi-Rennfahrer sein kann und mein Hobby als Beruf umwandeln kann. Und und das halt einfach so gestalten kann. Und deswegen kam halt der Cut. Das war damals im Formelsport sehr, sehr schwierig. Der Weg in die Formel 1, der hat schlussendlich nicht geklappt. Wie wir, schätze ich mal, alle wissen, ist es ein bisschen kompliziert. Da sind sehr viele Faktoren immer notwendig, um so einen Schritt auch irgendwie am Ende des Tages machen zu können. Die haben dann für mich in der Phase nicht zu 100% gepasst. Und das muss man halt einfach auch akzeptieren, was ich auch getan habe. Und für mich war es dann einfach so, dass ich mich dass ich dann ein Jahr, mehr oder weniger 2012, war ein sehr schwieriges Jahr, weil da habe ich sehr wenige Einsätze gehabt. Ich wusste nicht so richtig, wohin soll die Reise gehen, wohin, was kann ich als nächstes tun. Es war eigentlich ein Jahr, wo ich sehr viel Zeit für mich genommen habe zum Nachdenken. Was kann ich als nächstes tun, beziehungsweise was kann ich tun, um mir eine zweite Karriere quasi aufbauen zu können. Und am Ende des Tages kam ich zu einem Einsatz im GT Masters mit Schubert am Sachsenring 2012 mit dem Z4 GT3. Das war mein allererster Einsatz mit einem GT-Fahrzeug. War ein sehr, sehr positives Outing. Mit
Z4, ne?
Genau, BMW Z4. War ein sehr positives Outing. Ich konnte direkt bei dem Rennen Dritter werden, aufs Podest fahren. Wow. Leider Gottes fiel dann mein damaliger Teamkollege für den Rest der Saison aus. Deswegen war der Drive dann für mich auch weg. Am Ende des Jahres habe ich aber dann einen sehr, sehr wichtigen Anruf bekommen von Oregon, die mich natürlich kannten. Das ist ein italienisches Team und die wussten, wer ich bin, was ich mache. Die hatten meine Karriere auch verfolgt und die haben an mich geglaubt, mir die Möglichkeit gegeben, zu testen für die Eurocup Megane Trophy im Rahmen der Renault World Series. Und ja, der Test war sehr positiv. Ich habe dann den Drive für das darauf folgende Jahr bekommen und konnte dann mit Oregon die Meisterschaft holen im Jahr 2013 in der Eurocup Megane Trophy. Und das hat mir dann wiederum die Türen geöffnet zu Lamborghini.
Jo, nicht schlecht. So, und dann nach einem Jahr mit Audi bist du dann wieder zu Lamborghini zurückgewechselt. Das haben sich natürlich viele gefragt. Das war die meistgestellteste Frage in meiner kleinen Fragerunde. Erzähl mal, was hatte das auf sich?
Ja, also ich kann jetzt nicht großartig Details nennen und will auch nicht grob ins Detail gehen, was das ganze Thema angeht. Es ist nun mal so im Profisport, dass man manchmal eben Möglichkeiten hat, Angebote bekommt und dann muss man eben für sich selbst eine Entscheidung treffen, wo man als nächstes oder wo man sich als nächstes sieht langfristig und in welche Richtung man gehen will. Und deswegen hat es eben für mich so am besten gepasst, dass ich das Angebot von Lamborghini angenommen habe und akzeptiert habe, quasi den Schritt zu Lamborghini zu gehen, und auf das freue ich mich natürlich auch für die Zukunft.
Aber was auch noch viele Fans gefragt haben, was ist eigentlich der größte Unterschied zwischen dem Audi und dem Lamborghini?
Ja, die Autos sehen eigentlich ähnlicher aus, als was sie am Ende des Tages sind. Was dir natürlich direkt auffällt oder was auf jeden Fall sehr ähnlich ist, ist, wenn du das Cockpit, also wenn du ins Auto einsteigst, also das Lenkrad und die ganze Mittelkonsole, der Sitz, die Sitzposition ist sehr ähnlich. Deswegen fühlst du dich direkt gleich wohl, wenn du vom Lamborghini in den Audi steigst oder umgekehrt. Aber bei der Drivability, also die Fahrbarkeit des Autos, sind die Autos ein bisschen unterschiedlich. Haben beide natürlich ihre Pros und Contras, und deswegen würde ich sagen, dass die Performance sehr, sehr ähnlich ist von beiden Autos am Ende des Tages. Mhm. Ich glaube, dass vor 2 Jahren, als die Evo-Versionen kamen von jeweils vom Audi und vom Lambo, dass die Autos da ein bisschen auseinandergegangen sind, jeder seinen eigenen Weg ein bisschen gegangen ist mit der Aerodynamik und mit der Elektronik und so weiter, also ABS, TC und so weiter. Deswegen glaube ich, muss man die Autos ein bisschen anders fahren, aber am Ende des Tages hast du eine sehr, sehr ähnliche Performance. Ich glaube, man kann, was weiß ich, jetzt auf 6 unterschiedliche Strecken gehen und der Audi wird vielleicht 3-mal schneller sein und der Lambo wird dann auf den anderen 3 Strecken 3-mal schneller sein. Ja. Deswegen glaube ich, dass sie sich sehr, sehr gut, ausgleichen und beide sehr, sehr gute GT3-Fahrzeuge sind.
Ja, die Fans haben noch mehr Fragen gestellt gehabt. Und eine Frage lautet zum Beispiel, wieso streamst du nicht live auf Twitch? Weil du fährst auch viel Simulator, ne? Mhm. Wieso hast du nicht den Schritt gemacht, um das einfach bei Twitch den Leuten ein bisschen live zu zeigen?
Ich bin ziemlich ein Neuling, was das ganze Sim-Racing-Thema angeht. Und deswegen bin ich da nicht auf, anscheinend nicht auf den, nicht so cool unterwegs wie manche andere. Erklärt mir mal nochmal, was Twitch genau ist. Ich meine, ich weiß, was es ist, aber was ist der Sinn dahinter? Dass Leute dir quasi beim Videogamen zuschauen können oder was?
Ja, richtig.
Was ist der Reiz daran?
Wenn du Simulator fährst, dann kannst du dabei kommentieren und die sehen, was du so machst. Also quasi wie ein Livestream im Simulator, nur halt mit Kommentar von dir.
Ich glaube, das ist ziemlich gefährlich für mich, wenn man mich dann live beim Kommentieren erlebt. Ich glaube, da könnt ihr mal so manchen Ingenieur, Renningenieur von mir fragen. Die entertainen sich da immer. Aber das bleibt dann in meinem Team. Wenn ich das irgendwie global streame, ich glaube, das kommt irgendwie, könnte gefährlich werden.
Ja, okay, dann mach das dann lieber nicht.
Ja, könnte lustig werden, aber ja. Wer weiß, vielleicht mache ich das mal in Zukunft. Ich überlege es mir. Ich meine, ich nehm den Input sehr gerne an. Interessant zu hören, dass vielleicht der eine oder andere ein bisschen was von meinem Sim Racing sehen möchte, das könnte mir jetzt einen Input geben, aber ich verspreche hier mal nichts. Und wenn ich mich mal vielleicht spontan dazu entscheide, werde ich dem vielleicht mal einen Test machen, aber ja, ich keine Ahnung, mal schauen.
Ja, und sonst möchten die Fans auch noch wissen, was für Ziele hast du dir in 2021 gesteckt?
Ziele. Ich meine, ich glaube, es ist für mich klar, dass ich mit Lamborghini den nächsten Schritt gehen will. Im Idealfall Lamborghini nochmal einen Schritt nach vorne versuchen zu bringen. Und das ist, glaube ich, mein Hauptziel. Einfach sich gut vorzubereiten und jedes einzelne Rennen so gut wie möglich zu exekutieren und das Maximale rauszuholen. Das hört sich jetzt immer so blöd an, aber das ist mein Ziel. Ich meine, maximal bedeutet, wenn an einem Tag ein fünfter Platz ein maximales Resultat ist, dann muss man einen fünften Platz holen. Dann ist ein sechster Platz nicht gut genug. Und ich glaube, so muss man die Sache angehen und so werde ich die Sache auch angehen. Und weiteres Ziel für mich ist einfach glücklich zu sein. Und das zu genießen, was wir haben, was wir machen.
Ja. Und
ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Also da gebe ich dir recht, aber bei den motorsportlichen Zielen am Ende wird's eh gewinnen. So wie ich dich einschätze.
Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wir wollen alle gewinnen. Und deswegen machen wir das ja auch am Ende des Tages. Aber wir wissen, wie competitive der GT3-Sport ist. Indem wir uns bewegen in den Meisterschaften, stimmt, wo wir fahren. Ja. Und ja, da wollen wir gewinnen, aber da wollen auch 60 andere Autos gewinnen. Und deswegen muss man immer auf der Hut sein und nicht nur die Fahrer machen den Unterschied, sondern jeder Member, jeder, wie sagt man Member auf Deutsch, jedes Mitglied, genau, jedes Mitglied des Teams macht seinen Unterschied, egal welche Rolle er innerhalb des Teams hat.
Ja,
das stimmt. Das ist leider so. Und nur mit so einer Mentalität, glaube ich, kann man langfristig Erfolg haben. Das eine Rennen durch Glück gewinnen, das ist eine Sache, aber konstant vorne dabei zu sein und erfolgreich zu sein, konstant vorne eben unterwegs zu sein, ist eine andere Sache.
Das stimmt.
Und wie du eben schon gesagt hast, es sind ja noch einige, also noch viele andere noch schnell. Und jetzt kommt die nächste Frage auch von einem sehr, sehr schnell. Und die kommt von Dennis Marshall.
Warte, unsere neue Rubrik, Dennis fragt.
Dennis fragt.
Ich kann gar nicht sehen, alles dunkel.
Ja, genau.
Ja, Dennis Marshall fragt, wieso kann er nicht mal ein bisschen langsamer fahren? Dennis würde sich darüber freuen.
Ich würde mich auch freuen, wenn der Dennis ein bisschen langsamer fährt, manchmal. Dann komme ich ein bisschen weiter nach vorne. Nee, ich glaube, es ist cool. Vor allem 2019, glaube ich, in GT Masters, da gab es drei oder vier Rennen in Folge, wo wir uns die wo wir uns die erste Startreihe geteilt haben, Dennis und ich. Und immer cool gegen Dennis zu fahren, weil es immer fair, hart am Limit, aber fair und macht Spaß.
Ja, dann ist es einfach wirklich ein sehr, sehr korrekter Typ.
Ja, das stimmt. Aber dann kommen wir eigentlich schon fast zum Abschluss. Wir kommen zum Abschluss. Was geht denn bei dir an Silvester? Hast du schon irgendwelche Pläne?
Dieses Jahr ist ein bisschen kompliziert, ne? Also es kommt ja jeden Tag eine neue Regelung raus, was man jetzt hier darf, wie viele Leute offiziell überhaupt vorbeikommen können, in einem Haushalt sein können oder mit wie vielen Leuten man überhaupt was trinken darf und so weiter. Also unglaublich eigentlich. Aber wir lassen uns mal überraschen. Normalerweise ist für mich eigentlich, also Weihnachten ist ganz klar mit Familie und Silvester wird richtig gefeiert und deswegen sind wir jetzt einmal im Überlegen, was wir dieses Jahr im Rahmen des Möglichen fabrizieren können.
Wie sieht's bei euch aus? Lösung wohl sein? Dann wird halt die Lösung sein, dass man alleine saufen muss.
nee, das definitiv nicht. das kann ich ausschließen. Aber was am Ende des Tages dann passieren wird, kann ich euch aktuell nicht sagen.
Und du, Carrie?
Ich auch noch nicht. Also
noch kein Plan?
Im Moment noch nicht, nee.
Tja, ist alles ein bisschen schwierig zurzeit, das ist echt.
Ja, so sieht's aus. Normal.
Wie sieht's bei dir aus?
Party? Es ist auch alles super schwierig. Wir haben jetzt noch kurz vor Weihnachten, weil wir die Folge ein bisschen vorher schon aufnehmen. Und ich verbringe mal Weihnachten mit der Family, also mit der Familie und halt eben dann Silvester mit Freunden.
Gut, dass du es übersetzt hast, dass Family Familie heißt.
Ja.
Das war jetzt ganz wichtig.
Und ich würde gerne was mit Freunden machen, das ist halt einfach nicht erlaubt und deswegen werde ich mich auch daran halten. Wahrscheinlich werde ich dann einfach mit meinen Eltern mitfahren und bei denen halt eben ein paar nette Stunden verbringen und dann halt eben, ich glaube ab dem 4. gehe ich dann auch wieder ganz normal nach Koblenz und bin dann da wieder für mich alleine.
Sehr gut. Okay.
Ja, was ist das erste Rennen für dich im neuen Jahr, Marco?
Das kann ich aktuell noch nicht sagen. Aber ich hoffe in den nächsten Tagen, dass ich da was announcen kann. Aber wir lassen uns überraschen. Wie sieht's bei dir aus?
I don't know. Ich weiß es noch nicht. Also, Dubai werde ich leider nicht fahren, aus jetziger Sicht. Wenn jetzt nicht irgendwie was super Spontanes kommt, aber ja.
Sagt niemals nie.
Ja, man sagt niemals nie, das stimmt. Aber keine Ahnung, was dann kommt. Ich weiß ja noch nicht mehr, was ich nächstes Jahr mache.
Das glaube ich dir nicht.
Also, ich habe die eine oder andere Option, aber ich habe es noch nicht entschieden.
Aber, okay. Lass mal so stehen.
Aber was wir nächstes Jahr machen können, da bin ich mir relativ sicher, wenn wir alle drei am Nürburgring wieder sein sollten, dass wir dann in die Pistenklause gehen werden. Denn da gibt es auch eine relativ witzige Story. Der Mirko, der Max Hesse und ein Kollege von Max Hesse, wir waren zusammen dort essen und der Mirko hatte irgendwelche Leute aus Italien, glaube ich, dabei. Die haben alle Italienisch geredet. Und zwischen den Leuten, die Italienisch geredet haben, saß so ein junges Pärchen, wo ich halt dachte, die würden dazugehören. Und dann wir Jungs. Und wir haben halt eben ganz interessante Themen besprochen und uns darüber ausgetauscht und auf einmal fing halt die Frau darüber zu lachen. Und ich dachte, hey, warum lacht ihr auf einmal? Und dann sagte sie irgendwas auf Deutsch und ich sag's euch, ich habe mich geschämt.
Naja.
Also Mirko, sag mal bitte ehrlich, wie war das für dich?
Ich erinnere mich nicht.
Ah, okay.
Besser wieder als der Diplomat, sag ich lieber nichts.
Ja, Mirko, der Diplomat. Ja. Das wird unser Titel. Ja, Mirko, Mann. Der Diplomat.
Der diplomatische Mirko.
Nein. Ja, das war wirklich ganz nett. Aber nee, da müssen wir unbedingt
mal hin. Es war richtig gut. Also Pistenklause, ich meine, wir wollen ja keine Werbung machen, aber ich glaube, da gehen wir immer gern hin. Ja. Und die haben da sehr gutes Essen und sehr gutes Trinken von dem her.
Sechs genau. Mal machen wir da einen drauf zusammen.
Hier. Wir machen da irgendwann mal mit unserem Podcast Carry On Fan Treffen mit Mirko zusammen.
Genau. Meet and Greet.
Sehr gut.
Okay. Na gut, Leute.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ich sag danke, hat Spaß gemacht.
Ich wünsche dir viel, viel Erfolg nächstes Jahr mit Lamborghini und wirklich Chapeau davor, vor deiner Karriere. Das ist echt krass, mal zu hören, was du schon alles gefahren bist. Und vor allem auch Formel 1, Formel 2 Meister, unglaublich.
Wahnsinn.
Und, nee, Formel 1 Meister leider nicht. Das
nee, Formel 2 Meister.
Das wäre schön gewesen, aber das hat leider nicht geklappt. Ja. Nee, aber vielen Dank. Gleichfalls finde ich es cool, dass ihr den Podcast gemacht habt und immer wieder coole Gäste dabei habt, mit Ausnahme von mir. Von dem her, ich hoffe, dass ihr die Gäste was drauf bei mir.
Ja, der Podcast soll ja genau das aussagen, was du getan hast, dass man einfach niemals den Kopf in den Sand stecken soll, sondern immer weitermachen soll.
Passt sehr gut dazu.
Genau, du warst echt ein sehr gutes Beispiel.
Ja. Freut mich.
Okay, dann gutes Neues.
Vielen Dank.
Guten Rutsch.
Genau, einen guten Rutsch.
Jo, guten Rutsch. Wir sehen uns und hören uns auf den Rennstrecken und hören uns bald, ne?
Genau. Und trink nicht zu viel, ne?
Ich trinke, okay, passt, ich trinke nicht zu viel. Du aber auch nicht.
Nee, ich nie. Macht's gut, ja, ciao.
Alter, das war voll gut.